Diese Realität gibt es nun mal und das sind Themen, die natürlich auch tabuisiert sind. Und so merkt man, spricht man das an. Die Eltern, wie gesagt, waren quasi die Zuschauer. Und das ist dann schon sitzt man da so, ja, okay, krass, harter Tobak gerade von so Kindern, die dann am Ende des Stückes in einer Reihe standen, das werde ich einfach nicht vergessen, sich an die Hand genommen haben und ihren Eltern gesagt haben, Eltern, passt auf eure Kinder auf, weil wir sind die Zukunft.
Hallo, ihr hört 5:1, den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hielscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann 5 Episoden. Diesen Monat geht es um Gutes tun. Das ist eine kleine Dezember-Tradition bei 5:1. In dieser Episode spreche ich mit Aino Labrenz. Sie führt seit 11 Jahren das Operndorf. Nach der Idee ihres verstorbenen Mannes Christoph Schlingensief ist dort in Burkina Faso eine Schule, eine Krankenstation, ein Artist-in-Resident-Programm und ein Filmfestival entstanden. Als nächstes beschäftigen sich Aino und ihr Team mit einem Landwirtschaftsprogramm. In allen Bereichen immer dabei die Kunst. Denn Kunst braucht keinen festen Ort, kein Theater. Kunst ist in allem, wie Aino sagt. Der Supporter der Folge ist Blinkist. Dazu erzähle ich später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Aino Labrenz.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Und wir sprechen über das Operndorf und es ist ja gerade auch ganz aktuell quasi in deinem Tagesplan, du fliegst ja morgen hin.
Ja, wirklich, ja.
Ja. Was ist denn jetzt morgen deine Mission? Was steht sozusagen auf der Liste bei deinem jetzigen Besuch?
Also es ist eigentlich immer, dass ich, wenn ich ins Operndorf fahre, natürlich mir Zeiten aussuche, wo es wichtig ein Projekt gibt, wo ich dann wirklich da bin. Jetzt im Moment haben wir Residenzkünstler da. Mhm. Wir haben einmal im Jahr seit 2015 eine Künstlerresidenz. Da gehen Künstler aus dem nicht-afrikanischen Raum ins Operndorf für 3 Monate und gleichzeitig treffen sie auf Künstler, die wir eben aussuchen aus dem afrikanischen Raum für die gleiche Zeit. Die wohnen im Operndorf, arbeiten im Operndorf für diese Zeit. Und genau, die sind jetzt knapp 3 Monate, manche verlängern noch so über Weihnachten und ich fahre jetzt runter. Akimbode, Akimbi haben wir seit dem letzten Jahr als Kurator, weil es für mich wichtig ist, auch zu gucken, ich habe ein begrenztes Wissen, was Künstler aus dem afrikanischen Raum angeht und für mich ist jegliche Form von Input natürlich auch sehr wichtig. Und Akimbode ist ein sehr vernetzter, toller Künstler, der eben als Kurator und selber als Künstler arbeitet. Sehr starke Haltung auch zu Kunst, zu dem, ob das jetzt Diaspora und so weiter hat, die ich sehr spannend finde für uns, dass man mit dem Operndorf ist es für mich eigentlich sehr, sehr wichtig, gerade in dieser Künstlerresidenz nicht nur die Künstler zu unterstützen, denen eine Plattform zu geben, sondern eben auch immer wieder einen Diskurs zu führen. So, ne? Was ist unser Blick auf diesen Kontinent? Was bekommen wir hier zu sehen? Was sind die Bilder, die es hier gibt von Künstlern? Grundsätzlich erstmal, wie zugänglich ist das? Ob das jetzt im Bereich Film ist, unsere Residenzen sind immer sehr überschneidend. Jetzt haben wir zwar 3 bildende Künstler, oder obwohl eine ist, er schreibt über bildende Kunst mehrheitlich dort. Ansonsten hatten wir Musiker, Theaterschaffende, bildende Künstler dort. Und ich finde es spannend, wenn dann auch etwas Befruchtendes untereinander passiert, sich Blicke dadurch öffnen so und das Transportieren. Ein Jahr später versuchen wir dann immer, die Künstler an einen Ort außerhalb der Residenz in Burkina zu bringen und nochmal eine Form von zum Beispiel Ausstellung zu machen. So. Und das ist jetzt gerade so, der vor Weihnachten fahren die meisten dann zurück, also von den 3-2. Und für mich ist es interessant, dann nochmal irgendwie zu sehen, wie es denen nicht nur geht, sondern was die so gemacht haben, was die Erfahrungen sind. Wir lernen auch immer natürlich dazu als Organisation, wie die Zeit für die Künstler dort war, was sie mitgenommen haben. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass die gar nicht nach einer Residenz oder so mit einem Ergebnis rauskommen müssen in Form von einer Ausstellung im Operndorf. Meistens passiert das und das ist auch sehr schön. Und mich interessiert aber auch, was so eine Erfahrung mit einem gemacht hat. Mhm. Und gerade Künstler, Künstler sind für mich ja eine wichtige Sprache, eine Form von, ja, wenn man so sagen will, eigentlich auch ein Spiegel der Gesellschaft. So. Und die Auseinandersetzung vor Ort mit den Menschen, also nicht nur mit dem Ort, in der Landschaft, sondern auch mit den Menschen, Wir haben eine Schule im Operndorf, das heißt, da gehen eine Grundschule, da gehen bis zu 300 Kinder in die Schule. Lehrer aus umliegenden, also Burkinabés, die dort arbeiten. Und dieser Austausch, der da permanent täglich mit den Künstlern passiert, ist natürlich etwas sehr, sehr Spannendes und Interessantes, was das einem Künstler geben kann. So, genau.
Mhm. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Das Operndorf gibt es jetzt ja schon eine Zeit. Ich finde den Begriff Operndorf im Grunde, wenn man den das erste Mal hört, also bei mir war es jedenfalls so, dass für mich die Oper im Vordergrund stand und das Dorf hängt so hinten dran. Mhm. Aber euer Konzept im Grunde ist ja eigentlich erstmal das Dorf, also diesen Ort zu schaffen. Kannst du mal den Aufbau und die Struktur erklären? Also was war die ursprüngliche Vision, als ihr den Grundstein gelegt habt?
Genau, also ich so ein bisschen habe ich ja schon so reingepiekst und erzählt. Mhm. Also Christoph Schlingensief hat mal gesagt, unsere Oper ist ein Dorf. Mhm. So. Es hat natürlich auch sehr dieser Begriff, was damit zu tun mit seiner Biografie, wie er sich auseinandergesetzt hat mit Kunst, mit Kunstformen. So, ne? Und gerade die Oper hat natürlich diese Hochkultur implementiert und den Blick, dass es halt eine Form von Kunst in der Gesellschaft ist, die wahrscheinlich nur für einen Teil der Gesellschaft zugänglich ist, was für ihn auch eine Kritik war. Ja. Und für ihn war es wichtig, dass die Oper selber als Kunstschaffender in der Oper, im Theater tätig, einen Zugang mehr in die Gesellschaft wieder bekommt. Also, dass es nicht ein abgeschlossener Raum irgendwo ist. Und das hat natürlich erstmal was sehr in der Diskussion dieser Begrifflichkeit sehr was, eine Auseinandersetzung, eine Kritik an Entwicklungshilfe, an unserer Form, wie wir eben, ob das jetzt Oper oder überhaupt in Kunstform arbeiten, im Theater. Und wenn man sich sein Werk anguckt, ist Christoph Schlingensief jemand gewesen, der immer sehr politisch, sehr sozial in seinen Arbeiten war. Und das ist natürlich auch ein Punkt, eine Kritikübung in dem Begriff schon. Und das Dorf ist halt einfach so, wenn man sich, also für mich war das zum Beispiel ein interessanter Aspekt, wenn man sich, ich arbeite selber auch im Theater, in der Oper, wenn man sich anguckt, eine Oper ist ja wie eine Kleinstgesellschaft auf eine Art und Weise. Da gibt es die Bühne, aber vor allen Dingen drumherum, ob das eine Kantine ist, es gibt einen Theaterarzt, es gibt verschiedene Handwerke, in denen man arbeitet, Ausbildung und so weiter. Also das ist, unter einem Dach sind ganz, ganz viele. Das ist eben nicht nur das, was man mit dem Zuschauerraum und der Bühne sieht, sondern ist ein kleiner Kosmos. Und ich habe irgendwie mir immer überlegt, so also als ich das Operndorf vor 11 Jahren dann eben nach seinem Tod übernommen habe, dieser Begriff hat natürlich eine weite, eine weite Fläche, was man da alles auch rein projizieren oder rein denken kann. So, ne? Das ist auf der einen Seite sein Umgang als Kritik. Und für mich war es irgendwie so, ja, vielleicht ist unser Dorf eine Oper ohne Dach auf eine Art und Weise. Also wir haben eine Schule, damit haben wir eigentlich angefangen zu bauen. Das war auch von ihm in den Schritten so gedacht, dass man verschiedene Schwerpunkte oder Phasen hat, mit der Schule anzufangen, dass er grundsätzlich gesagt hat, jeder Mensch, jedes Kind muss ein Anrecht auf Bildung haben. Solche Länder wie Burkina Faso, da hast du halt einfach einen hohen Prozentsatz von Kindern, die nicht in die Schule gehen. Also ich glaube, im Durchschnitt in Burkina Faso trotz Schulpflicht sind es 1,5 Jahre. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Eltern Bildung nicht schätzen, so, sondern dass es einfach existenzielle Fragen sind. So, warum man die Kinder wieder runternimmt, aufs Feld schickt, oder es gibt grundsätzlich zum Beispiel auf dem Land zu wenig Schulen. Das war ein Punkt, der anfing mit diesem Operndorf-Gedanken, mit dieser Vision, wo man eine Diskussion gestartet hatte, in die Realität zu gehen. Wie fängt man an? Was ist so der erste Schritt? Und das war eben die Schule. Er ist gestorben und hat aber nichts mehr davon gesehen. Also er hat ein paar Fundamente nur gesehen und hat aber eben diese Schwerpunkte mit Schule. Der zweite Schwerpunkt ist die Krankenstation, die wir dann 2014 eröffnet haben. Der dritte Schwerpunkt ist im Prinzip die Oper, das Theater, der Mittelpunkt, wie man das auch nennen möchte. Mhm. Es ging gar nicht darum, dass man jetzt eine Oper baut. Also in Burkina Faso gibt es Oper als die Kunstform gar nicht so wie hier. Mhm. Es ist ein sehr, also sehr viele Theater gibt es in Burkina. Es ist eine starke Theater-Tanzszene und eben ein sehr starkes Filmland. Also Burkina hat eines der wichtigsten Filmfestivals in mindestens Sub-Sahara und darüber hinaus. Und diesen Aspekt, dass es ein sehr, sehr armes Land, eins der ärmsten der Welt, künstlerisch so vielfältig ist, war für Christoph natürlich auch total wichtig. Also er hat mal gesagt, Kunst ist wahrscheinlich der Rohstoff in Burkina Faso. Mhm. So. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. So. Und dass Kunst, ob das Theater ist oder was, Film, Fotografie in vielen Bereichen, würde ich sagen, zieht sich bei uns in den verschiedenen Schwerpunkten durch. Also das heißt, unsere Schule, unsere Grundschule hat schon den Mehrwert der Kunst. Wir haben einen Kunstlehrer extra, den es normalerweise nicht gibt, denn wir sind eine öffentliche Schule, eingestellt. Wir machen mit den Kindern Workshops regelmäßig, mit Künstlern vernetzen uns umliegend. Die nächste Stadt, also die große, die Hauptstadt Ouagadougou ist 30 Kilometer entfernt, aber wir haben eben auch ein Umfeld mit einer kleineren lokalen Gemeinde und eine kleinere Stadt auch. Und dort ist es auch eine starke künstlerische Szene, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Wir schauen, dass wir, wenn wir die Schule ausstatten mit Möbeln, mit Handwerk wie Schreinern zusammenarbeiten, dass man auch eine Struktur umliegend unterstützt, fördert. Ja, und wir sind 2015, was ich schon angesprochen habe, dann gestartet mit dem Residenzprogramm, also diesem Künstleraustausch. Und das ist jetzt erstmal so baulich zum einen der Stand. Wir haben eine Schule, es sind ungefähr eine Kantine, die gehört zur Schule dazu. Und sind jetzt so bei, ich glaube, 25 Gebäuden, die wir in den letzten 10 Jahren gebaut haben.
Wow, so, genau. Das ist ja echt ein starkes Stück.
Es sind schon ganz, ganz viele Kinder geworden bei uns. Also wir haben eine Krankenstation mit Geburtenstation. Das ist auch in Burkina Pflicht, wenn du eine Krankenstation baust, dass du eine Geburtenstation eingliedern musst. Und wir haben also Schwerpunkt Zahnmedizin, weil das auch in solchen Ländern wichtig ist, zu sehen, spezialisieren, sowas wie Augen, Zahn und so gibt es halt selten auf dem Land. Mhm. Und haben eben gedacht, wir gucken, wir haben Stichproben gemacht und so weiter und haben uns dann auf Zahnmedizin also spezialisiert, wenn man so will. Und genau, das ist jetzt erstmal so das, was dort ist. Und es wächst immer weiter. Also sowohl mit einzelnen Projekten, die wir immer wieder starten. Wir haben 2019 nochmal ein Kinderfilmfestival gestartet, also mit Filmen aus dem afrikanischen Raum für Kinder und gehen dort eben auch in Austausch, dass Filmschaffende sich austauschen können, Workshops bei uns machen, mit den Kindern arbeiten, ihre Filme auch wirklich zeigen, dass man die auch Open Air zeigt, dass jeder willkommen ist. Versuchen, solche Dinge auch hier zu transportieren, hatten wir gerade in Babylon auch unser kleines Filmfestival für Jugend- und Kinderfilme aus dem afrikanischen Raum, Diaspora. Also wir versuchen immer so, das auch hier hin zu transportieren, was wir dort machen. Und damit wächst das Operndorf natürlich auch. Dann haben wir aber auch in der Zukunft Landwirtschaftsprojekte vor. Mhm. Ja, und wer weiß, irgendwann werde ich, also eine Form von Theater gibt es auch, also das heißt, die Kinder, die spielen da Theater schon, wir haben einen Direktor der Grundschule, ist Theaterpädagoge und der macht mit den Kindern mal regelmäßige Stücke, auch wenn das so ein Haus, so ein Theaterhaus nicht wirklich steht, aber es gibt zum Beispiel mobile Bühnen und sowas. Und ja, vielleicht baue ich dann irgendwann mal noch eine weiterführende Schule. Das wäre noch ein Traum. Genau, aber das sind so Schritte, wo man irgendwie gucken muss. Es ist wichtig, dass man diese Struktur, die wir geschaffen haben, auch stabil bleiben kann, also im Sinne der Nachhaltigkeit, dass wir schauen, wie kann man alles das, was man startet, in die Nachhaltigkeit, in die Selbstständigkeit auch überführen. Und so gucken wir auch, dass ich nicht einem Plan X versuche, hinterherzulaufen oder zu folgen und das Leben zu erhalten dort, dass die Lehrer, dass die Kinder, dass das gesichert ist, ist natürlich auch ein wichtiger Punkt.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass die Vision, die es am Anfang gab, dass sie sich natürlich auch ganz oft verändert sozusagen, ne? Also, dass man...
Ja, wir sind schon relativ, also diese Phasen sozusagen, ist etwas, wo ich, was auch Sinn macht total. Also, dass man mit Bildung und Gesundheit anfängt, um eine Struktur, also es ist ja auch wie, man gibt den Menschen dort Möglichkeiten, was Grundbedürfnisse sind. So, ne? Und Landwirtschaft ist etwas so, was auch Christoph schon überlegt hatte oder eingegliedert hatte, jetzt nicht als Phase X oder so, sondern grundsätzlich als ein Punkt. Und es sind auch Themen, die sehr, sehr wichtig ist. Also Burkina Faso ist ein sehr armes Land, da gibt es extreme Dürre. Auch das Klima, merkt man dort, verändert sich zu Lasten derer. Und man muss halt schauen, wie man die Böden, wie man Strategien entwickelt, wie man Schulung macht, dass die Böden halt fruchtbar bleiben. So, ne? Und das sind Dinge, die dann halt einfach akut wichtig, lebensnotwendig sind. Und man schafft Arbeitsplätze, man bildet aus und es sind Lebensgrundlagen. So.
Wir machen eine kleine Pause und ich erzähle euch noch was zu Blinkist, meinem heutigen Supporter. Stellt euch vor, anstelle eures Social Media Feeds scrollt ihr euch morgens beim Frühstück durch den neuesten Psychologie-Bestseller oder einen preisgekrönten Ernährungsratgeber. Euer Tag fängt gerade erst an und ihr habt vielleicht schon die Kernaussagen aus einem Sachbuch angehört, das euch schon immer interessiert hat. Mit Blinkist könnte das zur Routine werden. Die Wissens-App Blinkist bringt Wissen in euer Leben, das euch sofort weiterbringt. Mit den Kernaussagen aus mehr als 4500 Sachbüchern und Podcast-Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch. Die etwa 15 Minuten langen Titel könnt ihr lesen oder euch unterwegs anhören, sodass sie bestens in euren Alltag passen. Alle Titel existieren auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen ca. 40-50-minütige Titel dazu. Hört sich gut an, oder? Ich nutze Blinkist, um mich auf den aktuellen Stand von Buchneuerscheinungen zu bringen, etwas in kurzer Zeit zu lernen oder mich auf meine Podcasts vorzubereiten. Am liebsten höre ich, wenn ich morgens zur Arbeit laufe oder eine Runde mit unserem Hund spazieren gehe. Ich liebe alle Blinks, die mit Biologie und Psychologie zu tun haben und ich finde es super, dass Blinkist mir nach meinem ausgewählten Titel gleich immer einen neuen Titel vorschlägt, auf den ich von alleine gar nicht gekommen wäre. Es gibt gerade eine tolle Aktion, exklusiv für Hörer des 5:1 Podcasts. Auf blinkist.de/5:1 erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Blinkist für den Support. Und jetzt zurück zum Gespräch.
Ich habe, um nochmal auf die Schule zurückzukommen, in so einer Doku gesehen, dass ihr so ein bisschen anderen Ansatz habt, Wissen zu vermitteln, aber innerhalb des Schulsystems, was quasi vorgegeben ist nach den Richtlinien. Kannst du dazu nochmal ein bisschen was erzählen, wie ihr da arbeitet?
Also ich, also im Prinzip das, was ich angesprochen habe, dass wir Kunst integrieren. So, ne? Das ist, ob das über Tanz, ob das über mit Künstlern Workshops zu machen, dass die Kinder einen Kunstlehrer haben. Also wir sind, wie gesagt, eine öffentliche Schule. Wir haben ein Einzugsgebiet von so 6 Kilometern. Wir fassen bis 300 Kinder, so zwischen 250 bis 300 Kinder. Das sind 6 Jahre. Die Kinder immer, es ist immer eine Klasse, die alles unterrichtet bekommen. Das ist auch normal in Burkina. Was eben in öffentlichen Schulen der Staat nicht leisten kann, ist eben dann solche Dinge wie Kunstbereiche zu schaffen. Also es gibt Kunst im Stundenplan, aber nicht so massiv, wie es bei uns der Fall ist. Und Kunst ist natürlich dann auch, also ohne dass man jetzt sagt, das ist wie ein Werkzeug, was jetzt pädagogisch benutzt wird, um Dinge zu vermitteln. Aber klar ist es das auch in solchen Momenten, wo man dann auch merkt, Hygiene, ein wichtiges Thema, so, ne, was bei den Kindern anfängt in der Schule. Als wir dort angefangen haben, gab es, ich bin durch die Gegend gelaufen und es gab einfach keinerlei fließendes Wasser nirgendwo, sondern irgendwelche dreckigen Tümpel, wo die Mütter das Wasser für ihre Familien geholt haben. So, ne? Und das heißt, die Kinder bei uns, als wir angefangen haben zu bauen, haben wir auch Brunnen gebaut und wir haben Gästewohnungen. Die Kinder haben, also es gibt Hähne, fließendes Wasser, und die haben zum Beispiel das erste Mal überhaupt in ihrem Leben fließendes Wasser gesehen. So. Mhm. Und dann über Hygiene, mit Kunst über Hygiene zu sprechen, so, ne? Oder einfach soziale Themen wie Kinderarbeit oder frühes Verheiraten in Theaterstücken zu verarbeiten oder auch zu vermitteln, weil unsere Kinder haben eine Art von Theatergruppe und die suchen sich dann jedes Jahr ein Thema aus und können dann nach ihren, ja, nach dem Schuljahr das aufführen. Zusammen mit unserem Direktor, und die Zuschauer sind die Eltern und die älteren Geschwister zum Beispiel oder auch die jüngeren. Und das ist dann schon interessant zu sehen, wenn die sich Themen, ja, sowas wie Zwangsverheiraten oder sowas aussuchen, und dann sitzen die Eltern da. Das ist dann schon auch eine Form von Vermittlung oder miteinander sprechen über das Werkzeug Theater oder die Kunst vom Theater in dem Moment. Wo ich glaube, wo eine Menge mit an Aufklärung passieren kann und eine Sprache, die vielleicht irgendwie auf anderen Art und Weisen das nicht vermitteln kann. Oder wo wir ja auch in der Interaktion, ich als weiße Frau, die da hinfährt, so, kann den, will auch gar nicht jetzt irgendwie vermitteln, was wie besser und was auch immer ist, weil das ist ein Land, wo ich nach auch 11 Jahren immer noch Gast bin und ganz, ganz vieles nie verstehen und nachvollziehen kann. Trotzdem ist es mir total wichtig, offen zu sein, zuzuhören, zu lernen. So. Und man merkt aber dann doch, ob das jetzt Fragen sind, wie Mädchen zu fördern, zu unterstützen, dann kann es besser eine Filmerin, was ich erlebt hat aus Ruanda, die dann bei unserem Kinderfilmfestival ist, indem sie zeigt, sie ist eine Frau, sie ist Regisseurin geworden, ja. In diesem Beruf tätig, als ich das jemals könnte, in dem Sinne, dass ich sage, so, hey, ich glaube an euch, ihr könnt alle Künstler oder weiß nicht was und unterstützen, das ist was anderes, wenn du das anders siehst. Und das ist, glaube ich, in der Kunst auch in den Formen oder wie wir das machen, zusammen mit Künstlern umliegen zum Beispiel, auch zu arbeiten mit den Kindern, ein wichtiger oder der große Unterschied, sagen wir mal, zu anderen öffentlichen Schulen.
Und du sagtest jetzt, die Kinder suchen sich solche Themen aus wie Zwangsverheiratung. Mhm. Ist ja schon krass sozusagen, ja?
Ja.
Also quasi, ja. Das ist so in deren Realität und dann hilft die Kunst auch zu verarbeiten halt. Und zu vermitteln, oder?
Also die sprechen natürlich Themen an, die akut dort grundsätzlich, also das war ein Thema von vor ein paar Jahren, was ich mitbekommen habe, was sie zur Aufführung gebracht haben. Mhm. Und wo ich schon auch da drin saß. Und das war das erste Mal und dachte so, krass, also so Kinder, die auch sehr, sehr jung noch sind, also sie gehen von 6 bis 12 bei uns in die Schule. Und das ist deren Lebensrealität, so, ne? Also, und das hat dann gar nicht mal unbedingt was damit zu tun, religiösen Hintergrund oder so, sondern es ist ganz oft eine existenzielle Not, so. Und diese Realität gibt es nun mal und das sind Themen, die natürlich auch tabuisiert sind, und so merkt man, spricht man das an. Die Eltern, wie gesagt, waren quasi die Zuschauer, und es ist dann schon sitzt man da so, ja, okay, krass, harter Tobak gerade von so Kindern, die dann am Ende des Stückes in einer Reihe standen, das werde ich einfach nicht vergessen, sich an die Hand genommen haben und ihren Eltern gesagt haben, Eltern, passt auf eure Kinder auf, weil wir sind die Zukunft.
Okay, krass.
Und ich gedacht habe so, gut, das ist irgendwie schon ganz cool, wenn das Theater kann und wenn man dann so sieht, dass man dem die Fläche gibt. Also ich habe das mir nicht ausgesucht und mir war es ganz wichtig, dass sie ihre eigenen Themen oder mit dem Lehrer die Themen wählen und darüber in dieser Form sprechen. Und wenn man dann sagt so, okay, gut, das ist wichtig und gut, dass sich dann was auch vielleicht Schritt für Schritt verändert. So.
Und wenn du so um dich rumgeguckt hast, wie haben die Eltern darauf reagiert? Was hast du da so wahrgenommen?
Ja, ich glaube, also sie haben natürlich applaudiert und so, und ich weiß auch, dass wir haben einen Elternverein und die sind zum Beispiel, wo wir immer befragen, was sie sich wünschen und was für sie wichtig ist. Und das ist, wenn man sich anguckt, also verheiraten in so einem frühen Alter oder arbeiten im frühen Kindesalter, auch Kindheit in Burkina Faso ist etwas ganz anderes als hier. Merkt man schon, so Bildung ist ein Gut, was sich schon vermittelt hat bei uns sehr. Also normalerweise gibt es viel, viel mehr Abgänger früher als bei uns, als wir das haben. Wir haben abgeschnitten, nicht nur mit den Leistungen, es gibt die eine Regel, dass ich immer sage, es müssen Hälfte Mädchen und Jungs in einer Klasse sein, da wird sich immer dran gehalten. Wir haben super wenig frühe Abgeher, sei denn, es zieht meine Familie um oder so. Aber man merkt schon, dass solche Dinge dazu führen, dass die Eltern mir auch in so einem Elternverein, in Gesprächen zusammen dann sagen so, hey, wie wäre es, wenn du mal eine weiterführende Schule baust? Mhm. Weil du merkst, Bildung ist ein Gut für die geworden, ist eine Form von Zukunft. Und diese Form von Zukunft muss man sich in solchen Ländern vorstellen. Auf dem Land in Burkina, da wo wir sind, ich für mich, die da jetzt seit 11 Jahren hinfährt, würde da wahrscheinlich, wenn ich da jetzt leben müsste, wie die dort leben, würde ich wahrscheinlich ein Jahr nicht überleben, ganz banal. Weil du bist abhängig so von dem Klima, von dem Wetter, wie deine Ernte ist. Die meisten sind Bauern. Das ist schon grundlegend, dass du wirklich merkst, okay, ist die Regenzeit zu kurz, die Dürreperioden werden immer länger. Hast du eine schlechte Ernte, die leben von dem, was sie ernten. So. Und dann merkst du schon so, okay, schlechte Ernte, schlechtes Jahr, da gibt es kein Backup in irgendeiner Form. Und das heißt, dass Bildung in dem Moment, ein Kind eine Bildung zu ermöglichen, ist nicht das, was nicht gewollt wird. Sondern es ist halt einfach das pure Überleben, zu denken, wenn du 20 bist, könntest du vielleicht auch ein Studium machen und dann Arzt werden. Weiß nicht, vielleicht werden wir das halt nicht. So, ne? Das heißt, also die Gründe sind andere, als man sich das hier vorstellen kann. So. Und dann aber zu sehen, dass das nicht nur ernst genommen wird, sondern dass das ein Wert ist und eine Zukunft oder ein Leben verändern kann, ist was ganz Tolles. So, ich glaube, es ist so, in den Jahren, in denen ich das mache, wenn man so merkt, Berichterstattung und so, was gibt's Neues übers Operndorf oder was ist passiert, was habt ihr gebaut und so. Ich merke so die wichtigen großen Schritte sind solche für mich, dass ich merke, die Kinder bleiben in der Schule, die sind versorgt. Wir haben eine Kantine, meistens ist es das einzige Essen, was sie am Tag haben oder oftmals. Wenn wir jetzt in die Landwirtschaft gehen, so, ne, wir sind mitten in der Antragstellung, dass man sagt, man fördert Mädchen, die nach der Grundschule und nach der weiterführenden Schule meistens dann verheiratet werden, dass wir dann versuchen, denen so ab 17, 18 Perspektiven zu schaffen, auf dem Land zu arbeiten in ökologischer Art und Weise, wie man mit diesen dürren, also trockenen Böden umgeht, also Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Dass man schon so guckt, ist so schnell gesagt, ein Kind geht 6 Jahre in die Schule, hier ist so, ja, klar, muss ja. Aber dort ist es was Besonderes. Hm. Also man hat 70-80% Analphabeten. So. Und das sind eigentlich für mich riesige Schritte. So, auch wenn es darum geht, dass man jedes Jahr von neuem darum kämpft, dass die Kinder in die Schule gehen. So.
Hm. Was passiert nach diesen 6 Jahren? Wie alt ist man dann? 12?
12, genau. Hm. Und es gibt, also du hast die 6-Jahre-Pflicht und dann gibt es weiterführende Schulen, auch bei uns in der nächsten Stadt. Mhm. Die ist so 10 Minuten entfernt, in Yaré. Und da gehen dann auch einige weiterhin. So, mhm. Genau.
Und die anderen gehen in Beruf?
Genau, also ja, beziehungsweise arbeiten dann die meisten Eltern da sind Bauern umliegend. Genau, und helfen dann dort weiter. Aber ja, das ist natürlich dann schon ein Anliegen zu versuchen. Wir können natürlich nicht jedes Kind kontrollieren. Also wir haben jetzt, ich weiß gar nicht mehr, die Schule gibt es seit 2011. Also das heißt, wir haben schon einige Schulabgänger hinter uns, Klassen. Mhm. Also ein paar Hunderte. Genau, und dann kann man natürlich nicht so ganz nachvollziehen, wie viele wo dann hingegangen sind. Aber dass sie überhaupt die 6 Jahre haben, das ist etwas so, was schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, grundsätzlich, genau.
Mhm. Ich habe so ein schönes Zitat von dir gefunden, da hast du gesagt, dass die Kunst sowieso stattfindet und dass sie gar keinen festen Ort braucht.
Ja.
Das mochte ich irgendwie so, kannst du das vielleicht nochmal erläutern?
Genau, weil ich glaube, ich werde halt immer oft gefragt, haha. Ich werde oft gefragt, wann kommt das Theater? Mhm. Und ich finde halt, das soll nicht heißen, dass das nicht auch, dass man überlegt, wann baut man diese Form von Bühne. Mhm. Hat natürlich einfach ganz banal was mit der Finanzierung zu tun. Ich finanziere das ganze Operndorf mit meinem Team zum größten Teil über Spenden. Wenn wir sowas machen wie Landwirtschaftsprojekt oder sowas, sind das Anträge oder das Kinderfilmfestival wird gefördert. Wenn was nicht gefördert wird, dann müssen wir dafür sammeln. Und das heißt, ein Bau kostet natürlich grundsätzlich Geld. Und ich finde, das hat, wie gesagt, hat nichts damit zu tun, dass man das nicht vorhat. Aber Kunst ist nicht gebunden für mich an ein Haus, an einen Ort. Mhm. Und das sieht man ja auch in der Schule. Das sieht man in dem, wie die Kinder, was die machen. Wir machen es in Form von Langzeit-Workshops. Wenn Künstler jetzt gerade ihre Residenz dort haben, die Künstler müssen nicht, aber es ist ganz oft, dass sie mit den ganz automatisch mit den Kindern auch zusammenarbeiten. Jetzt eine Performance-Künstlerin da, die natürlich mit den Kindern in Form von Workshops arbeitet, so, ne? Und das heißt, Kunst braucht da jetzt gar nicht, da gibt es Klassenräume, Kunsträume natürlich auch, aber ist für mich nicht gebunden daran, Kunst muss, findet nur in einem quasi Museum oder Theater oder in irgendeinem Hausgebilde für die und die Kunst. Also das ist dort einfach da. Mhm. Es ist dort einfach bei uns auch angesiedelt, auf eine Art. Mhm. Genauso in der Krankenstation auch.
Was passiert da?
Naja, das gibt dann schon für Kranke, ob das über Musik ist oder so. Wir haben in unserer Krankenstation Innenhöfe. Das ist meistens so, wenn einer krank ist, dass die ganze Familie natürlich mitkommt und umsorgt, so, ne, dass man sich um Essen kümmert und so. Und die haben so Bereiche, wo sie sitzen und sich aufhalten können. Und da findet dann teilweise natürlich auch Kunst statt. So.
Mhm. Ja. Das ist ja so ein Multiberuf, sage ich jetzt mal, ne, den du hast. Und du hast ja eigentlich was anderes gelernt und dir das nicht unbedingt so ausgesucht. Wie machst du das denn? Das sind ja, also du musst dich um Bau kümmern. Jetzt, ne, geht es in Richtung Landwirtschaft. Du musst Anträge stellen. Irgendwas, was als Künstler natürlich auch nicht so leicht ist. Ne?
Ja.
Oder, also mir fällt sowas jedenfalls sehr schwer. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Aufgaben, die du machen musst, die damit einhergehen. Wie schaffst du das? Und du arbeitest ja auch noch in anderen Bereichen.
Genau, also ich bin die Einzige eigentlich in meinem kompletten Team und das ist eben das Wichtige, ich habe ein Team. Ich habe ein Team hier in Berlin und auch in Burkina Faso ist das Größere. Mhm. Also die Struktur mit Lehrern und so läuft wirklich sehr, sehr selbstständig. Mhm. Und ich habe eben ein Team hier in Berlin, ein sehr kleines, ich habe 2 feste Mitarbeiter und ich bin die Einzige, die quasi pro bono arbeitet. Und merke auch, dass das ist mir wichtig, auch eine unabhängige Freiheit da drin zu haben. Gleichzeitig haben wir nicht das Backup finanziell, dass man irgendwie so und so viele mehr einstellen kann, mal so einfach. Also bei uns geht dann doch wirklich von Spenden der größte Anteil in die Projekte nach Burkina Faso. Und ja, also A, kann ich es ohne mein Team sowieso nicht. Mhm. Also alleine könnte ich das nicht. Und dann ist es einfach eine Planung ganz. Also wenn ich jetzt runterfahre morgen und letzten Samstag zum Beispiel im Theater eine Premiere hatte, dann heißt das, diese Premiere, eine Produktion im Theater dauert so 6 bis 8 Wochen. Und diese 6 bis 8 Wochen heißt nicht, dass ich dann nicht am Operndorf auch mitarbeite. Mhm. Sowas wie Anträge und so stellen, das macht natürlich, das mache ich vor allen Dingen zusammen mit meinem Team. Da gibt es dann Sachen, die die komplett selbstständig machen. Für mich ist es auch wichtig, dass nicht alles ich entscheide. Also ich habe ein Team, wo ich, selbst wenn ich die komplette Verantwortung trage, es ist mir wichtig, dass man auch eine Selbstständigkeit in meinem Team hat und auch eigene Projekte vorschlagen kann. Meine Mitarbeiterin Annika hat jetzt gerade das Filmfestival hier, also so unser Kinderfilmfestival am Babylon, wirklich federführend eigentlich auf die Beine gestellt. Mhm. Auch wenn dann so Ideen bei uns schwelen oder bei mir länger und man das bespricht, heißt das, kann das jemand dann auch übernehmen und daraus. Und es ist mir auch wichtig, dass ich auch nicht alles gleicher Meinung sein muss. So. Und ich finde, so entwickelt man sich ja auch weiter. Also es muss nicht alles nur über mich gehen, aber klar, ich arbeite in vielen Bereichen, was das Operndorf eben, weil das Operndorf viele Bereiche abdeckt oder in vielen Bereichen arbeitet sozusagen, geht man da in permanent neue Felder rein. Aber diese Felder interessieren mich ja auch. Auch wenn ich jetzt nie irgendwie in der Landwirtschaft vor 20 Jahren gearbeitet habe, merkt man, das sind Themen, die einfach grundlegend sind. Wir reden hier über Klimawandel und so weiter. Und man geht auf die Straße und demonstriert. Ich habe eine Haltung als eine Bürgerin grundsätzlich. Ob ich jetzt als Kostümbildnerin im Theater arbeite oder Lehrerin geworden wäre. So. Ich bin eine Bürgerin und ich fühle mich auch verantwortlich für mein Handeln. So. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig. Und ich bin nun mal selber in der Kunst tätig und merke dann irgendwie, ja, wie ich eingangs gesagt habe, Kunst ist für mich ein Spiegel. Spiegel, wo wir gerade als Gesellschaft so sind und ist für mich ein wichtiger Punkt der Gesellschaft. Genau.
Was bedeutet dir die Arbeit im und am Operndorf?
Sehr viel, aber das ist so ganz schwer zu sagen. Es ist natürlich so, jetzt war ich eine lange Zeit nicht da, einfach auch wegen Corona, weil man im letzten Jahr lange nicht reisen konnte. Dann hat sich bei mir viel verschoben in Produktion durch Corona, wo man dann merkt, man ist nicht so flexibel mit Quarantäne und so. Und jetzt bin ich seit fast 2 Jahren fahre ich mal wieder runter und ich merke schon, mir fehlt es dann auch total. Ich bin jetzt gerade sehr, sehr fertig, so von dem Jahr, von der letzten Produktion. Da hat man dann immer so, Energiehaushalt ist eher so nicht da. Und dann hinzufahren, merke ich so, es ist schon anstrengend, aber ich freue mich immer drauf. Und das, was ich immer erlebt habe, und das ist für mich das Operndorf, es ist wahnsinnig viel Arbeit und es ist auch keiner, also ich bin Idealist, was das angeht mit dem Operndorf, ohne, also wäre ich es nicht, könnte ich es auch nicht machen. Es ist ein grundlegendes gesellschaftliches Projekt, was man da macht. Da geht es ganz viel um, man hat nicht die gleichen Rechte, ob das jetzt irgendwie den afrikanischen Kontinent angeht, ob das Hautfarbe, Religion und so weiter. Das ist ein grundlegendes Thema, wo ich auch niemals wahrscheinlich in meinem Leben erleben werde, dass es eine Gleichberechtigung geben wird. Aber ich merke, und das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen mit dem Operndorf und grundsätzlich als ich, dass man irgendwie zuhört und zuschaut und einander respektiert. Und das, was ich mit dem Operndorf mache, ist meine Form von Sprache oder ja, Unterstützung, Arbeit, die man leistet, um vielleicht in 10 Generationen oder vielleicht schon in 5 oder ich weiß nicht was, ein bisschen was dazu beizutragen, dass sich vielleicht verschiedene Blicke verändern.
Aino, ich danke dir recht herzlich und ich wünsche dir ganz viel Spaß.
Dankeschön. In Burkina Faso. Ich komme mit Aufladung wahrscheinlich zurück. Das ist immer so. Wenn man müde ist und hinfällt, kommt man aufgeladen zurück.
Sehr schön. Ja. Vielen Dank dir.
Danke dir.
Danke, Aino, für dein offenes Erzählen über das Operndorf, die Prozesse, die Zusammenhänge. Wir hätten noch viel, viel weiter reden können und ihr wollt sicher auch noch mehr erfahren.
In den Shownotes habe ich euch aufgelistet, wo ihr weiter ins Thema einsteigen könnt. Wir hören uns nächste Woche wieder bei 5:1. Bis dann!